Danke, Jesus, dass dein Name Macht hat. Danke, Jesus, dass du heute hier bist und dass wir dir begegnen dürfen. Auch jetzt, wenn wir dein Wort lesen gemeinsam, Herr, wir dürfen dich erfahren. Ich danke dir dafür und auch für diese Zeit im Lobpreis. Amen, amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Richtig gut, dass ihr uns mitgenommen habt. Gebt ihnen mal einen Applaus. Danke an euch. Ich glaube, dass Gott eine Sache nicht kann. Vielleicht sagst du jetzt, okay, Johannes, was ist los? Wir müssen mal reden. Keine Angst, ich werde die Aussage zum Ende der Predigt auflösen, sodass wir alle Freunde bleiben können, okay? Dann, genau, wir halten aber die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Es hat etwas mit dem Predigttitel von heute zu tun, Treu. Mein Name ist Johannes Beilicke und meine Frau Sarah und ich, wir kommen aus der Elim Hannover. Wir freuen uns immer sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Wir waren schon ein paar Mal da und ich muss euch was beichten. Immer wenn wir hierher zu euch kommen, sind wir ein bisschen durcheinander. Keine Sorge, es liegt nicht an euch, ja, sondern wenn wir diese kurvige Strecke hierher fahren, dann sind wir danach immer ein bisschen, müssen wir erstmal kurz durchatmen. Aber sobald wir hier reinkommen, dann geht es uns wieder gut, wenn wir euch sehen. Ja. Also, jetzt habe ich mich richtig eingeschleimt. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich mich richtig gut bei dir eingeschleimt, jetzt können wir loslegen. Ein bisschen durcheinander war auch das Volk Israel in der Geschichte, die wir uns heute anschauen werden. Aber bevor wir in die heutige Geschichte reinspringen, müssen wir uns mit zwei Facts beschäftigen, mit zwei Fakten, die wichtig sind, um diese Geschichte zu verstehen. Okay, das ist jetzt so, stell dir mal ein Bild vor mit einem Rahmen. Es ist so, wie als wenn wir uns jetzt den Rahmen erstmal anschauen. Und weißt du, so ein Holzrahmen, der ist manchmal vielleicht nicht so spannend, er ist manchmal vielleicht ein bisschen trocken und es geht um das eigentliche Bild. Aber wir müssen erst den Rahmen erstmal verstehen, damit wir uns dann das Bild und die Schönheit des Bildes anschauen können, die Schönheit des heutigen Bibeltextes. Genau. Und wir müssen über zwei Dinge sprechen, in die Gott die Welt hinein geschaffen hat. Raum und Zeit. Und wir beginnen mit Zeit. Wir befinden uns gerade in einer Zwischenzeit, okay? Wir sind jetzt bei der Geschichte in 1. Samuel 8. Dort befinden wir uns in einer Zwischenzeit von der Richterzeit zum Königtum in der Geschichte Israels. Das ist eine sehr spannende, turbulente und interessante Zeit, in die wir heute hineinschauen werden. Und eine Person steht für diese Zeit als Person, als Mensch. Und das ist der Prophet Samuel. Vielleicht hast du von ihm schon mal gehört. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir werden jetzt heute über ihn sprechen. Der Prophet Samuel, er richtete das Volk Israel. Und was tat ein Prophet? Okay, ganz einfach runtergebrochen. Ein Prophet spricht mit Gott über das Volk und dann mit dem Volk über Gott. Also das ist jetzt sehr einfach, sehr runtergebrochen. Und das Wort, was er weitergab, galt als Wort Gottes, so wie wir die Bibel verstehen. Also das war heftig, was er weitergegeben hat. Und er richtete auch das Volk. Das bedeutet, wir können ihn auch als eine Art Richter verstehen. Und deshalb steht er so für diese Übergangszeit, weil er auch den ersten und zweiten König Israels zum König salbte. Das bedeutet, wer, wenn nicht er, wenn wir über diese Zeit sprechen. Richter wurden von Gott in der Richterzeit auserwählt, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, um für eine bestimmte Sache, für einen bestimmten Zweck. Das heißt, Gott erwählte jemanden genau für den richtigen Zeitpunkt, für einen Zweck. Zum Beispiel, wenn das Volk Israel von den Feinden, von anderen Nationen angefeindet wurde, unterdrückt wurde, dann erwählte Gott einen Richter, er führte militärisch und damit Israel dann auch zum Sieg. Richter ermahnten auch das Volk, von Sünde umzukehren und Götzendienst zu lassen. Götzendienst kommt heute in unserem Text vor, deswegen wir müssen bei dem Rahmen auch über Götzendienst reden. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir oder ihr haltet durch, bis wir beim Bild angekommen sind. Wo war ich jetzt? Der Rahmen. Ah, Götzendienst, genau. Götzendienst, davon sollten sie umkehren. Da auch Richter und auch Propheten haben es immer wieder angekreidet und das hat sich Israel von den Nationen abgeguckt. Sie haben gesehen, okay, die haben irgendwie so kleine Holzfigürchen zu Hause und davon erhoffen sie sich Schutz. Ich will auch eine Holzfigur, weil die anderen haben das und dann will ich auch eine Holzfigur haben und davon haben sie sich Schutz erhofft. Das bedeutet, Götzendienst ist, wenn du in etwas mehr Vertrauen setzt oder genauso viel Vertrauen setzt wie in Gott. Oder wenn du etwas mehr liebst als deinen Gott. das Königtum, was dann nach der Richterzeit kam, das zentralisiert dann die Macht. Da sind nicht einzelne Personen für einen bestimmten Zeitraum, sondern eine Person, die dann das ganze Volk verwaltet und auch die geistliche Führung übernimmt. Was bedeutet das? Der König war auch dafür verantwortlich, wie die Beziehung mit Gott gelebt wurde im Volk. Und er verwaltete das Land, führte Kriege. Das war dann in der im Königtum. Mit dem heutigen Text sind wir genau zwischen diesen Zeiten, also in einer spannenden Umbruchszeit im Volk. Der Prophet Samuel wirkte also als Richter über Israel und damit sind wir beim Raum. Er wirkte über Israel. Und wir müssen uns drei Orte im Hinterkopf haben, drei Räume, einmal Rama, Beersheba und ganz Israel. Zu ganz Israel kommen wir gleich. In Rama, das war im nördlichen Teil von Israel, dort lebte der Prophet Samuel. Das war sein Zuhause, dort wirkte er und richtete er ganz Israel. Und er dachte sich, okay, alles so von einem Ort aus, so zentralisiert ist irgendwie nicht so gut. Wahrscheinlich war er deswegen auch gegen das Königtum unter anderem. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss jemanden einsetzen in Beersheba im südlichen Teil Israels. Also die Orte liegen ungefähr 100 Kilometer voneinander entfernt. Und das war eine Reise von ungefähr einer Woche. Also nicht wie heute 100 Kilometer in einer Stunde, wenn du gut durchkommst, über die Autobahn, sondern ungefähr eine Woche waren sie unterwegs. Und er hat sich überlegt, okay, wer passt gut, wen könnte ich einsetzen? Meine Söhne, come on. Die nächste Generation, meine eigenen Kinder, die setze ich ein in Beersheba. An sich ein guter Gedanke, aber wir kommen auf die beiden Bengel gleich noch zu sprechen. Joel und Abia, die dann in Beersheba als Prophetenrichter tätig sind. Und eines Tages kamen dann die Ältesten von ganz Israel, und die Ältesten waren so die Repräsentanten, die Leiter des Volkes, und sie kamen zu Samuel mit einem Anliegen, Vorsicht, Spoiler, sie wollen, dass Samuel einen König einsetzt. Und warum sie das wollen und worum es dabei geht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also wir kommen jetzt zum Bild. Ja, wir haben den Rahmen jetzt geschaffen, jetzt können wir uns das Bild anschauen. Wir werden uns heute den Text Stück für Stück anschauen und es gibt heute nicht so diese eine große Aussage, wo du sagst, okay, diese eine Aussage, die nehme ich irgendwie mit, darum dreht sich die ganze Predigt, sondern es gibt viele kleine Nebenaussagen und ich möchte dich ermutigen, dein Herz zu öffnen, dass Gott heute zu dir spricht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott zu jedem von uns heute durch diesen Text sprechen möchte, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Bibelvers von Gott inspiriert ist, wahr ist, ohne Fehler ist und göttlichen Ursprungs ist. Und das schauen wir uns heute gemeinsam an. Genau. Und wenn du irgendwas hast, du sagst, okay, das spricht mich hier an, dann halt das fest, erinnere dich daran. Am Ende der Predigt kommen wir dann darauf nochmal zu sprechen. Wir beginnen mit den ersten 5 Versen in 1. Samuel 8. Dort steht, 1. Samuel 8, Abvers 1, und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Also als Richter lesen wir hier. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie richteten in Beersheba. Also das haben wir schon uns eben angeguckt, ne? Hier nochmal der Rahmen. Aber seine Söhne wandelten nicht auf seinen Wegen und wandten sich dem Gewinn zu und nahmen Geschenke an und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden. Schon mal gute Begrüßung. Wenn du das nächste Mal jemanden siehst, siehe, du bist alt geworden, ist auf jeden Fall sehr freundlich. Guter Gesprächseinstieg. Und deine Söhne wandeln nicht auf deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Okay, wir sehen, Samuel ist alt geworden. Wir lesen aber nichts davon, dass er irgendwie schon halb tot ist oder schon auf dem Totenbett liegt. Er ist nur etwas älter geworden. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir lesen davon, wenn wir weiterlesen im ersten Buch Samuel, dass er noch lange Zeit gelebt hat. Es ist also nicht so, dass er irgendwie schon ganz so alt gewesen wäre, dass er nicht mehr aktiv sein kann. Aber es gab ein Problem, und nämlich die beiden Bengel, die wir schon angesprochen haben. Ich nenne die heute mal Bengel, die Söhne Samuels, Joel und Abia. Sie waren alles andere als vertrauenswürdig. Was haben sie getan? Sie haben gerichtet, das bedeutet, sie haben auch, wenn es zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten gab, haben sie die geklärt. Und das Problem war, sie waren bestechlich. Das bedeutet, wenn eine Person, die eigentlich hätte verurteilt werden müssen, ihnen ein Geschenk gebracht hat, keine Ahnung, ein Tier oder ein Esel, ich weiß nicht was, oder Geld, Goldstücke, ich weiß nicht, was sie genommen haben, oder eine Massage, ich weiß es nicht. Und wenn sie damit, das hat sie beeindruckt, sie wurden bestecht und dann bestochen und haben dann nicht verurteilt. Also waren die beiden nicht vertrauenswürdig. Und wir haben ja schon über die Entfernung von Samuels Sitz in Rama und seine Söhne in Beersheba gesprochen. 100 Kilometer entfernt, eine Woche entfernt. Ich denke, hier liegt ein Problem vor. Dass die beiden Jungs nicht geeignet waren, sehen wir eindeutig. Aber hatte Samuel es nicht mitbekommen? Es waren doch seine Söhne. Er hat sie doch eingesetzt. Hat er es nicht gesehen? Wollte er es vielleicht nicht sehen? Und wenn er es nicht wusste, warum wusste er es nicht? Wäre es nicht seine Verantwortung gewesen, es zu wissen? Das sind Fragen, ne? Keine Antworten. Möchte ihn nicht zu Unrecht anklagen. Aber wenn die nächste Generation heranwächst und von ihren vorherigen Leitern lernen möchte, muss sie nah dran sein. Und wisst ihr, heutzutage 100 Kilometer ist nicht mehr so das Ding. Das kann vielleicht funktionieren. Aber wenn man von einem vorherigen Leiter lernen muss, muss man sich nah sein. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Entfernung an sich, sondern um die innerliche Nähe. Dass es eine Herz-zu-Herz-Beziehung gibt, wo sie lernen können. Und genau das erfahre ich gerade. Ich habe vorhin darüber noch gesprochen. Ich beginne ab 1. Oktober mein Vikariat. Das ist wie Referendariat für Lehrer, nur für Pastoren. Also der praktische Teil der Ausbildung zum Pastor. Und da beginne ich jetzt. Nächste Woche, 1.10., come on. Und ich darf ganz nah sein an Pastor Albert in seinem Alltag, was er erlebt. Ich bin ein Büro neben ihm, ja, keine 100 Kilometer entfernt, sondern 5 Schritte entfernt. Und wir tauschen uns täglich aus. Und wie gesagt, es geht nicht darum, wie weit wohnt man voneinander weg, sondern es geht um die innerliche Nähe. Wir tauschen uns täglich aus beim Mittagessen oder bei Meetings, bei Feedbacks, Predigtvorbereitungen, über das Gemeindeleben, über Strukturen, theologische Themen und auch Persönliches. Und so kann ich wachsen und irgendwann dann selbst Verantwortung übernehmen, weil ich ausgebildet wurde, weil ich es von jemandem gelernt habe, weil ich nicht irgendwo 100 Kilometer entfernt in Beersheba eingesetzt wurde und sich dann keiner mehr gekümmert hat, sondern weil ich lernen darf. Und für Joel und Abia war es anscheinend zu früh, Verantwortung zu übernehmen. Oder vielleicht wären sie aufgrund ihres Charakters, der ja immer mehr wiegt als das, was man kann, der Charakter ist immer entscheidender, vielleicht wären sie auch nie geeignet gewesen. Deshalb ist es so wertvoll, einen Leiter über sich zu haben. Und ich möchte kurz an diesem Punkt stehen bleiben und möchte dich ermutigen, wenn du hier in der Gemeinde bist und du kommst jeden Sonntag her und du bist noch nicht in einem Team, schließ dich einem Team an. Es ist so wertvoll, es ist so gut, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern einen Leiter über sich zu haben, mit dem man Feedbackgespräche hat, von dem man lernen kann und wo man nicht alleine ist, sondern mit jemandem gemeinsam unterwegs. Und es ist so gut, unter einem Leiter im Reich Gottes zu dienen. Ich ermutige dich, wenn du noch nicht in einem Team bist, let's go, schließ dich einem Team an. Okay, was ist die Begründung des Volkes? Joel und Abia sagen sie ja, okay, die sind nicht vertrauenswürdig, aber sie sagen noch etwas anderes. Sie sagen, wir wollen sein wie die anderen Nationen. Die haben Könige, also wir wollen auch Könige. Wir haben vorhin über Götzendienst gesprochen. Sie haben kleine Statuen zu Hause und beten sie an oder goldene Kälber und beten sie an. Wir wollen das auch. Gott hatte sein Volk auserwählt, dass sie anders sind. Wieso anders? Er hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Könnte vielleicht sagen, ihr sollt nicht so sein wie die Gesellschaft, wie die Welt es prägt, sondern so wie ich es sage. Nicht so wie die Nationen um euch herum sagen, wie ihr leben sollt, sondern ihr sollt leben, wie ich es sage, weil ihr sein sollt wie ich, weil ihr meine Kinder seid, weil ihr zu mir gehört. Stell dir einmal vor, eine Frau hat vor ihrer Hochzeit das Hochzeitskleid gekauft. Und mit diesem Hochzeitskleid, ja, spielt sie im Kindergottesdienst draußen im Regen mit den Kindern. Sie geht zur Arbeit damit und, keine Ahnung, arbeitet irgendwo im Garten oder so mit diesem Hochzeitskleid. Das passt irgendwie nicht, oder? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Würde man nicht tun, würde man nicht machen. Und genauso ergibt es keinen Sinn, wenn das Volk Gottes sich vergleicht mit dem, okay, wie sind die Nationen, und dann das, wofür es eigentlich geschaffen wurde, nicht lebt. Vergleich führt zum Angleich. Wenn ich sage, ich möchte so sein wie der, dann gleiche ich mich auch immer mehr an. Aber wer ist ein gutes Vorbild? Sind die anderen Nationen um Israel herum ein gutes Vorbild? Die, die sie sogar angegriffen haben, ihre Feinde? Oder ist ihr Gott ein gutes Vorbild, der sie befreit hat und errettet? Wähle ein Vorbild für dein Leben und dann wirst du dich dem auch angleichen. Das Problem der nicht vertrauenswürdigen Söhne Joel und Abia hat sie nur in ihrer Lösung bestätigt. Ich gehe nicht davon aus, dass, wir haben eben gehört, die Ältesten von ganz Israel sind zusammengekommen. Okay, und das war nicht wie heutzutage, dass man mal eben auf WhatsApp eine Gruppe hatte, alle Ältesten Israels, hier Joel und Abia, die sind irgendwie nicht vertrauenswürdig, nehmen Bestechungsgeschenke an. Sondern ich gehe auch nicht davon aus, dass das ganze Land wusste. Es gab auch keine News, okay, es gab nicht die Tagesschau. Ich gehe davon aus, dass sie zusammengekommen sind auf dem Weg zu Samuel und dann haben sie darüber gesprochen und haben gesagt, oh, das ist ein guter Grund. Jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was in der Hinterhand. Weil wenn wir den Text weiterlesen, merken wir, was ihre eigentliche Motivation ist, das, was sie schon gesagt haben. Ich finde krass, dass sie so transparent sind. Sie sagen direkt, okay, wir wollen sein wie die anderen. Deswegen wollen wir das haben. Also ich glaube, das ist nur ein Vorwand, den sie benutzt haben mit Joel und Abia. Trotzdem ist es natürlich gut, dass sie sich Gedanken über die Zukunft machen und sagen, wie geht es weiter? Aber sie suchen eben ihre eigenen Wege, ihre eigenen Ideen. Wenn du dich den Maßstäben dieser Gesellschaft oder dieser Welt damit vergleichst und dich ihr anpasst, dann wirst du dem auch ähnlich. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Gott dir sagt, es ist nicht gut, dich zu betrinken, das ist nicht gut für dich, ist einfach nicht gesund, so, also ist auch bewiesen, ne? Ist jetzt nicht irgendwie nur biblisch, sondern ist einfach ungesund. Aber in unserer Gesellschaft ist das Bild, zumindest, vielleicht nicht bei jedem, aber zumindest bei der jungen Generation ist es okay, wenn die mal über die Stränge schlagen. Die müssen ihre Grenzen erstmal lernen. Ja? Wenn du dich diesem Maßstab, wenn du diesen Maßstab nimmst für dein Leben, kann es nicht gesund sein. Kann es nicht gut sein für dich. Warum sollten wir nach den Maßstäben Gottes leben? Weil es gut ist für unser Leben, weil wir ein Leben leben können, das gut ist und das ihn verherrlicht und wir werden immer mehr wie er. Und dann sind wir vielleicht in einigen Punkten anders, als die Gesellschaft es vermittelt oder als die Gesellschaft sagt, wie es sein sollte, in Ethikfragen oder was auch immer. Aber so soll es auch sein. Wir sollen nicht sein, wie die Welt es sagt, sondern wie Gott es sagt. Du bist für ihn auserwählt. Du bist wie ein Hochzeitskleid für einen bestimmten Zweck geschaffen. Ein gutes Leben gemeinsam mit Jesus nach seinen Maßstäben. Du bist, ich glaube, es ist wichtig für eine Person heute zu hören, oder für vielleicht auch für mehrere, du bist nicht für das Spielen im Dreck geschaffen. Du bist nicht für das Spielen im Dreck geschaffen. Du bist nicht dafür geschaffen, du bist geschaffen für ein besseres Leben. Gott hat etwas Besseres für dich, er hat ein heiliges Leben für dich, ein Leben in Fülle mit seiner Freude. Wer will das? Schauen wir mal, wie Samuel darauf reagiert. Und ich glaube, davon können wir so viel lernen. Und was Gott auf ihr Anliegen antwortet. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie glaubten, gib uns einen König, uns zu richten. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer wieder getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Jetzt kommen wir zu der Antwort Gottes. Was hat Gott zu sagen? Was hat Gott zu sagen zu diesem Wunsch des Volkes? Und das Volk möchte also nicht mehr Samuel als Richter, sondern einen König, in dem die ganze Macht des Volkes zentralisiert ist. Und es war Gottes Wille, dass Samuel Israel richtet. Er hatte ihn berufen und auserwählt für diesen Dienst. Und wir lesen, dass der Wunsch des Volkes übel war in den Augen Samuels. Vielleicht ist es ihm schlecht geworden, kann sein, dass es ihm auch schlecht geworden ist. Aber man könnte das Wort auch übersetzen mit böse. Es war böse in seinen Ohren. Er hat das gehört und er hat es für böse befunden, was sie sagen. Was ist das Gegenteil von böse? Gut. Wer ist gut? Gott ist gut. Das bedeutet, es war irgendwie im Widerspruch zu dem, was Gott wollte. Warum? Weil sie anders sein wollten. Nicht anders als die Nationen, sondern anders als Gott. Sie wollten nicht Gottes Wege, sondern ihre eigenen Wege oder die Wege der anderen Nationen. Man könnte es auch so sehen, dass Samuel sich angegriffen fühlt. Ja, dass er sagt, okay, ich bin in meiner Position angegriffen. Und ich glaube, dass auch beides da drin steckt. Ich glaube, dass er einerseits angegriffen ist, weil er ist ja von Gott gesetzt. Und er aber auch das für böse befindet, eben aus Gottes Sicht. Was war seine Reaktion? Und ich finde seine Reaktion so spannend. Und ich glaube, wir können so viel lernen von ihm im Alltag. Seine Reaktion war es zu sagen, okay, ihr seid alle dumm. Warum macht ihr das? Nee, war es nicht. War nicht seine Reaktion, oder? Seine Reaktion war, erstmal wegzugehen. Weil wenn wir den Text lesen, steht zwar nicht, er geht weg, aber wir lesen, er betet dann und spricht mit Gott. Und da muss er ja irgendwie den Raum verlassen haben. Ich gehe davon aus, dass er wirklich das Gespräch unterbrochen hat. Vielleicht hat er nichts gesagt, einfach hat sich umgedreht, ist weggegangen. Oder er hat gesagt, okay, stopp, ich brauche kurz Zeit für mich und meinen Gott, dann können wir weiterreden. Und ich möchte das lernen von Samuel. Im Alltag nicht direkt zu reagieren, sondern erstmal auf Gott zu schauen. Erstmal zu überlegen, okay, Jesus, wie würdest du jetzt mit dieser Situation umgehen? Wie würdest du mit der Person umgehen oder mit was auch immer? Ich glaube, er war ein weiser Mann und ein guter Prophet Gottes. Und ich glaube, auch wir können das lernen, mal zu unterbrechen. Und da, auch da kann ich so viel lernen von Pastor Albert in seinem Alltag. Wir saßen einmal zusammen beim Mittagessen. Und ich weiß ehrlich nicht, worum es ging. Ich würde es auch nicht sagen, aber ich weiß es auch nicht, worum es ging. Also ich habe es vergessen. Gnade. Wir haben darüber gesprochen und er hat irgendeine Nachricht bekommen, die ihn irgendwie gestört hat, ja, die ihn irgendwie aufgewühlt hat. Und dann hat er mich gefragt, was würdest du jetzt tun? Ich habe gesagt, ja, vielleicht anrufen oder so. Oder ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Und dann hat er gesagt, was er macht in so einer Situation, ist erstmal das Handy wegzulegen. Und erstmal in sich zu gehen, erstmal sich mit was anderem zu beschäftigen, zu beten und dann zu reagieren. Und ich glaube, das ist so ein weises Prinzip, oder? Dass wir erstmal schauen, okay, erstmal auf Gott schauen, was hat er zu sagen und dann dementsprechend auch reagieren. Genau. Also schon reagieren, aber vielleicht nicht direkt. Und jetzt kommen wir in dem Text zu einem Schlüsselvers. Okay, wir schauen uns gerade das Bild an und in dem Bild einmal dieser Schlüsselvers, sie wollen sein wie die anderen Völker. Und daneben steht noch ein anderer Schlüsselvers, meiner Meinung nach, in dem Text, wodurch wir ihn verstehen können. Das Hauptproblem ist nämlich gar nicht, dass sie so sein wollen wie die anderen. Das ist auch ein Problem, aber das Hauptproblem spricht Gott hier an, indem er sagt, Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Dass ich nicht König über sie sein soll. Boah, das ist schon eine ganz schön heftige Aussage, oder? Verworfen klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, ja? Verworfen, so wie in den Müll geworfen. Okay, schlechte Idee. Gott als König, ich habe eine bessere Idee. Und das zeigt auch der Hinweis, den Gott gibt mit dem Götzendienst. Das würde er nicht ansprechen, wenn er das nicht verurteilen würde. Er spricht diesen Götzendienst an und sagt, okay, wie beim Götzendienst. Ihr wollt nicht mich als Gott, sondern einen anderen Gott. Ihr wollt nicht mich als König, sondern einen anderen König. Auch beim Götzendienst folgt aus dem Vergleich, dass sie sagen, oh, was haben die denn? Ah, die haben eine Holzfigur. Okay, ich will auch eine Holzfigur. Folgt ein Angleich. Sie wollen so leben und so auch mit dem Königtum. Aber was bedeutet das, Gott zu verwerfen? Das klingt irgendwie so sehr, okay, was bedeutet es? Sie haben ihm nicht vertraut. Sie haben ihm nicht vertraut. Sie haben Samuel vertraut. Ja, Samuel haben sie vertraut. Aber er wurde ja schon älter, hat schon graue Haare bekommen oder weiß ich nicht. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt müssen wir aktiv werden. Sie haben auf ihre eigene Idee vertraut. Aber Menschen können sich täuschen, oder? Joel und Abia konnten sie nicht vertrauen. Weil Menschen können einen auch enttäuschen, verletzen, Fehler machen. Sie haben auf einen zukünftigen König vertraut. Aber wenn wir in die Geschichte Israels sehen, sehen wir, dass es keinen König gab, der perfekt war. Alle Könige haben irgendeinen Mist gebaut und kein König war wirklich so, wie sie sich vielleicht gewünscht hätten. Und die Umstände sind irgendwie verständlich. Der Leiter wird alt, die neuen Leiter sind nicht vertrauenswürdig, irgendwie muss eine Lösung her. Aber genau hier liegt der Fehler, weil wenn wir das Buch Richter lesen, die Zeit direkt davor, dann sehen wir, dass Gott immer zur richtigen Zeit einen Leiter parat hat und zur richtigen Zeit jemanden einsetzt. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Und sie haben nicht vertraut, dass Gott jemanden parat hat nach Samuel. Sie haben Joel und Abia gesehen und haben gesagt, nee, okay, Gott hat anscheinend nichts mehr für uns. Wir müssen uns jetzt irgendwie selber kümmern. Aber ich möchte dir heute sagen, auch wenn du denkst, wie soll es weitergehen, Gott hat einen Weg. Gott hat einen Weg. Du stehst noch nicht am Ende. Du stehst nicht am Abgrund. Gott hat einen Weg. Und wenn da ein Abgrund ist, dann baut er eine Brücke. Du kannst rübergehen. Er hat einen Weg für dich. Du kannst ihm vertrauen. Er hat einen guten Weg. Er hat einen besseren Weg für dich. Und er hat ein perfektes Timing. Vertraue auf ihn. Sorge dich nicht darum, was morgen sein wird. Vertraue auf ihn. Gott ist absolut vertrauenswürdig, was es auch bei dir sein mag. Vielleicht sind es sogar wie bei den Israeliten Ängste vor der Zukunft. Gott ist treu. Gott ist treu. Er hat einen Weg und auf ihn können wir voll vertrauen. Und vielleicht fragt ihr euch als Gemeinde, okay, wie soll es weitergehen? Gott ist treu. Gott hat einen Weg. Er lässt sein Volk niemals im Stich. Und genau diesen Aspekt wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Gott ist treu. Wenn wir den Text weiterlesen, hören wir von dem Recht des Königs. Gott macht seinem Volk hier deutlich, was auf sie zukommen wird, wenn sie diesen menschlichen König über sich haben. Wir lesen weiter. Und nun höre auf ihre Stimme, sagt Gott zu Samuel. Doch warne sie mit allem Ernst und mache ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte alle Worte des Herrn. Also nachdem Samuel dann erstmal weggegangen ist, hinter die Bühne und wieder nach vorne gekommen ist, sagte er ihnen dann das Recht des Königs. Und das Recht des Königs war, dass ihre Söhne in seinen Dienst gestellt werden, als Krieger, als Arbeiter und Bauern, dass die Töchter Israels als Köchinnen, Bäckerinnen, Salbenmischerinnen verpflichtet werden, Knechte, Mägde und die besten jungen Männer werden für den Dienst des Königs bereitgestellt und den Zehnten der Schafe wird er nehmen. Und schließlich fasst Samuel zusammen und sagt, ihr werdet seine Knechte sein. Und das Volk sagt, yes, das machen wir, let's go. Also, ja. Das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein. Komm, man reimt sich sogar. Damit auch wir sind wie alle Nationen, hier merken wir wieder, Joel und Abia kommen gar nicht mehr vor. Sie sagen, damit auch wir seien wie alle Nationen, dass unser König uns richtet und vor uns auszieht und unsere Kriege führt. Und Samuel hörte alle die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn, also er geht wieder erstmal weg. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel, er kam wieder zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Und das Gespräch war beendet. Dem Volk war jeder Preis recht, um ihren Weg zu gehen. Dem Volk war jeder Preis recht, um ihr eigener Herr zu sein, um zu sagen, wo es lang geht. Das, was du dir am meisten wünschst und wonach du dich am meisten sehnst, dafür wirst du bereit sein, alles zu geben. Alles. Du wirst bereit sein, alles zu geben dafür. Die Warnungen Gottes durch den Propheten Samuel schreckten sie nicht ab. Und ich sehe in diesem Text einen interessanten Kontrast. Das Königtum war ja nicht nur schlecht. Ich gehe auch davon aus, dass es in Gottes Plan vorgesehen war. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, weiß ich nicht, da kann man nur spekulieren. Das bringt uns nicht weiter. Aber ich denke, es war in seinem Plan vorgesehen. Es geht eher um die Herzenshaltung, wie sie daran gehen. Und genau, ich sehe einen interessanten Kontrast. Der König, der menschliche König wird so beschrieben, dass er in Gebundenheiten führt. Da muss gearbeitet werden, muss auch sonst gearbeitet werden. Ne? Aber da, er wird einen Hof aufbauen, dort werden ganz viele Leute arbeiten müssen. Es wird ein durchgängiges Militär geben, nicht wie zur Richterzeit, ab und zu mal, sondern durchgängig wird er ein Militär haben wollen. Und dann beschreibt Gott sich und er stellt sich vor als der Gott, der sein Volk aus Sklaverei führt in Ägypten. Sie waren mal in Sklaverei in Ägypten und Gott hat sie da herausgeführt. So stellt Gott sich vor. Gott befreit, der König bindet. Wenn du nach irgendetwas suchst in dieser Welt, ich benutze jetzt mal bewusst diesen Begriff in dieser Welt, das ist immer so ein bisschen sehr abstrakt, aber etwas, was von dieser Welt ist, dann wirst du bereit sein, dafür alles zu geben und es wird dich binden. Wenn du sagst, okay, ich möchte das Geld haben, das jemand anders hat, dann wirst du bereit sein, dafür alles zu geben. Wenn du sagst, ich möchte die Karriere haben, die jemand anders hat, weil ich mich vergleiche, dann wirst du bereit sein, dafür alles zu geben. Aber wenn du sagst, ich möchte bereit sein, für Gott alles zu geben und ich möchte mit ihm leben, dann wirst du ihm alles geben. Dann wirst du alles investieren in sein Reich, in seine Gemeinde und dann wirst du ihm nachfolgen mit allem, was du bist. Gott als König zu haben, hat aber auch einen Preis. Nämlich keinen Gott und keinen König neben ihm zu haben. Wenn du in der Welt etwas suchst, dann kannst du dir auch mehrere Sachen raussuchen. Aber bei Gott sagt er, nein, wenn, dann nur ich. Und auf Platz 1 mit Abstand. Als Herr und Gott. Und dann dürfen wir das gute Leben führen, das Gott für uns vorbereitet hat, nämlich in Freiheit. Dann gibt es nur eine Bindung oder besser ausgedrückt eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Von ihm bist du abhängig dann. Der, der dich unendlich liebt, der dich erwählt und der dich bis in alle Ewigkeit retten möchte. Okay, kommen wir zu dem Schluss, noch einmal zu dem Schlüsselvers des Abschnitts, den Gott selber sagt. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Das Volk hat also Gott als König verworfen. Sie haben mit Götzendienst den Bund gebrochen, mit anderen Sünden immer wieder den Bund gebrochen. Und Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und sie sind dagegen gegangen. Gott hätte jedes Recht dieser Welt und darüber hinaus sein Volk zu verurteilen, sein Volk loszulassen und zu sagen, okay, weißt du, das ist wie, als wenn ein Ehepartner jeden Tag fremd geht, jeden Tag. Und der andere Ehepartner sagt, okay, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Gott bleibt. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. 2. Timotheus 2, Vers 13. Gott hält seinen Teil. Wenn er einen Bund zusagt, dann hält er ihn ein. Und so bleibt Gott auch dir treu. Vielleicht denkst du dir, okay, ich bin zu sündig. Ich bin zu sündig. Ich bin nicht würdig, zu Gott zu kommen. Ich möchte dir sagen, Gott ist dir treu. Wenn du deine Sünde bekennst und umkehrst, vergibt er dir. Vielleicht fühlst du dich sogar angesprochen von dem Satz, ich habe Gott verworfen. Gott ist treu. Seine Arme sind nicht geschlossen, seine Arme sind weit offen für dich. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja okay Johannes, am Ende der Predigt irgendein Bibeltext aus dem Neuen Testament, das kann ich auch. Aber das sagt doch der Text gar nicht. Als ich 1. Samuel weitergelesen habe, sind mir an einer Stelle, die ich 4 Kapitel weitergefunden habe, die Tränen gekommen. Und ich habe gemerkt, boah, das Wort Gottes ist inspiriert von Gott. Es ist nicht einfach nur menschlich. Ich habe weitergelesen und dort stand in 1. Samuel 12, Vers 22, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es ist wie, als wenn dieser Partner zu einem Ehepartner sagt, es hat mir gefallen, dich zu heiraten. Boah. Dass Gott zu diesem Volk sagt, dass ihn immer wieder verwirft, immer wieder eigene Wege geht. Es hat mir gefallen, euch zu erwählen, euch zu meinem Volk zu machen. Das Volk hat Gott verworfen. Und hier lesen wir, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Man könnte auch hier das Wort übersetzen, nicht verwerfen. Sie haben ihn verworfen, aber er sagt, ich werde euch nicht verwerfen. Warum steht hier um seines großen Namens willen? Wir lesen in der Bibel davon, dass Gott immer wieder bei seinem Namen schwört, weil er kann bei keinem höheren schwören, er ist der allmächtige Gott. Und er schwört bei seinem Namen, um deutlich zu machen, ich bin treu. Ich bin treu. Er kann nicht anders als einzuhalten, was er versprochen hat. Er hat sein Volk erwählt, das steht unerschütterlich. Er hat dich erwählt und erlöst durch Jesu Blut. Das steht unerschütterlich und felsenfest. Gott ist dir treu. Ich habe am Anfang gesagt, dass Gott eine Sache nicht kann. Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Weißt du, Gott ist allmächtig. Er könnte alles, aber er will es nicht. Gott hat sich entschieden oder er ist einfach so von seinem Wesen, er hasst Untreue und er liebt es, treu zu sein. Untreue ist für ihn keine Option. Den Bund zu brechen, wie Menschen es tun, ist für ihn keine Option. Er hält, was er verspricht. Er hält seine Zusage. Er liebt es, treu zu sein. Er liebt es, dir treu zu sein und er hält, was er dir verspricht. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes vertrauenswürdig. Er ist deines Vertrauens würdig. du kannst ihm vertrauen. Weil ich denkst, okay, es ist zu spät für mich. Nein, es ist nicht zu spät. Gott ist da, er hält seine Arme auf, du kannst ihm vertrauen. Und deshalb brauchen wir uns nicht vergleichen. Oder wenn wir von Menschen enttäuscht werden, wie Joel und Abia, brauchen wir uns nicht verlassen fühlen, auch wenn Menschen uns verlassen, auch wenn Menschen uns enttäuschen, weil Gott verlässt dich nicht. Er ist dir treu. In diesem Text haben wir etwas über verschiedene Ämter des Alten Testaments gelernt. So zwischendurch mal und am Anfang bei dem Bilderrahmen. Und es gibt drei Ämter. Einmal den König, haben wir über ihn gesprochen, er zentralisiert die Macht, er ist der König, ist der Herrscher. Dann gibt es den Propheten, er spricht mit Gott über das Volk und mit dem Volk über Gott und gibt Gottes Worte weiter. Und den Priester gibt es noch, über den haben wir gar nicht gesprochen. Der bringt Opfer für das Volk als Vergebung für die Sünden und tritt vor Gott für das Volk ein. Und es gibt eine Person in der Menschheitsgeschichte, die alle diese drei Ämter erfüllt. Es gibt nur eine Person. Es gibt nur eine Person, die alle diese Ämter erfüllt. Er ist König aller Könige. Er ist ein Prophet Gottes, der für Gott zu den Menschen spricht. Er ist ein Priester, aber er bringt nicht ein Opferlamm oder das Blut von Tieren, sondern er bringt jemanden. Nicht ein Etwas, sondern er bringt jemanden. Er bringt sich selbst. Er opfert sich selbst am Kreuz. Er lässt sein Blut vergießen am Kreuz. Und sein Name lautet Jesus Christus. Jesus Christus. Er vereint all diese Ämter in eins. Er opfert sich selbst und er bleibt dir treu. Er ist völlig vertrauenswürdig. Dieser Gott, der bereit war, alles zu riskieren, um dich zu retten, der bereit war, sein Blut zu vergießen. Die Frage ist, möchtest du ihm vertrauen? Möchtest du dein Vertrauen auf ihn setzen? Ich bitte uns mal alle, dass wir unsere Augen schließen, dass jeder so einen Moment der Reflexion für sich hat von dem, was er gerade gehört hat. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, zu sagen, Jesus, ich will mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Das, worauf ich mein Vertrauen in meinem Leben gesetzt habe, es hat nicht gehalten. Es hat nicht funktioniert. Aber ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Ich will glauben, du hast einen guten Weg. Jesus möchte dir deine Sünde vergeben und er möchte, dass du gerettet wirst, dass du nicht ewiglich in die Hölle kommst, sondern dass du ewiglich den Himmel mit deinem himmlischen Vater verbringst. Und während wir alle unsere Augen geschlossen halten oder auf den Boden gucken, wenn es leichter fällt, möchte ich dich fragen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und sagst, Jesus, du sollst ab sofort mein Gott, mein Herr sein, auf den ich all mein Vertrauen setzen möchte, dann bitte ich dich, dass du einmal deutlich deine Hand hebst, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Wenn du sagst, Jesus, du sollst Gott sein, du sollst Herr sein, mein ganzes Vertrauen will ich dir schenken. Ich möchte noch einmal fragen, wenn du hier bist und sagst, Jesus, dir soll mein Leben gehören, du sollst mein Gott und mein König sein, dann heb einmal deutlich deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dankeschön. Und Gott steht da mit offenen Armen und er fragt dich, willst du mir dein Vertrauen schenken? Es hat sich jemand gemeldet und ich möchte euch einladen als Gemeinde, dass wir diese Person unterstützen. Und wenn wir dieses Gebet jetzt beten, dann ist es nicht irgendwie für dich, wenn du schon mit Christus unterwegs bist, komisch oder so, sondern du darfst jemanden begleiten im Glauben. Okay, du darfst ihn unterstützen dabei. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr dürft nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du bereit warst, alles zu geben. Ich danke dir für deine Vergebung. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass ich dein Kind sein darf. In Jesu Namen. Amen, Amen. Viele von euch sind bestimmt schon länger mit Jesus unterwegs. Und du kennst Jesus schon seit einigen Jahren. Und ich unterstelle euch einfach, dass ihr Jesus schon euer Vertrauen geschenkt habt. Dass ihr gesagt habt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Und vielleicht bist du heute hier und du möchtest aber das noch einmal festmachen. Und du möchtest sagen, Jesus, da wo ich vielleicht auf Dinge in dieser Welt vertraut habe und nicht auf den allmächtigen Gott, der alles in der Hand hält, da möchte ich umkehren. Wenn du sagst, okay, ich habe mein Vertrauen woanders reingesetzt, ich möchte es ganz auf dich setzen. Vielleicht merkst du auch, das ist wie beim Götzendienst. Du hast etwas irgendwie auf Gottes Ebene gestellt, das du genauso liebst oder wo du genauso darauf vertraust. Dann ist heute der Tag, wo du umkehren kannst davon. Vielleicht hast du genauso wie das Volk Israel damit zu kämpfen, dich zu vergleichen. Du sagst, ah, der hat das, der hat mehr Geld, der sieht besser aus, was auch immer es ist. Dann ist auch da heute der Punkt, wo du das Jesus hingeben kannst. Vielleicht merkst du auch, dass du wie die Israeliten etwas hinterhergelaufen bist, was die Welt zu bieten hat, aber du merkst, das ist nicht das, worum es wirklich geht. Was es auch bei dir sein mag heute, an diesem Tag, wo du die Predigt gehört hast, bestimmt hat irgendetwas dich angesprochen, wo du merkst, da spricht Gott zu mir. Und ich glaube, da klopft Gott an dein Herz und sagt, hey, das wollen wir, da wollen wir Schritte gehen gemeinsam. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt mal gemeinsam aufstehen. Und wenn du sagst, okay, eine dieser Sachen heute, die angesprochen worden sind, die haben mich angesprochen, dann heb doch einfach einmal deine Hand fürs Gebet, ja? Dass wir gemeinsam ins Gebet gehen. Einfach deine Hand heben, wenn du sagst, eine dieser Sachen spricht mich an. Und dann beten wir gemeinsam und gehen dann in den Lobpreis rüber. Jesus, ich danke dir, dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist unser Gott und wir können dir voll und ganz vertrauen. Wir brauchen nicht etwas daneben oder etwas anderes und wir wollen dich lieben mehr als alles andere, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass wir uns nicht vergleichen brauchen, sondern dass du uns gut und einzigartig geschaffen hast. Und wir danken dir, Gott, dass wenn wir untreu werden, du bleibst treu und wir dürfen umkehren zu dir. Und ich danke dir, Gott, dass du uns gerne vergibst. In Jesu Namen. Amen. Amen.